Wie bekommst du Klarheit über deine Finanzen? Darüber sprechen wir heute in der Folge. Let's go! Hallo liebe Leute, herzlich willkommen, eine neue Folge Mensch Manti, Leben, Lernen und Gestalten ist wieder mit am Start und ich freue mich natürlich auch, dass ihr wieder mit am Start seid und ich habe noch jemand weiteren mit am Start, die gute Diana Grünwald kam hier in mein Podcast-Studio vorbei und wir haben über das Thema Finanzen gesprochen, ein Thema, was ihr euch auch in der Community hier nochmal gewünscht habt, erstmal vielen Dank für das Feedback dafür und ja, klar, das Thema Geld spielt natürlich immer irgendwie eine Rolle und gerade heutzutage ist es auch gar nicht so leicht, irgendwie den Überblick noch über wirklich Wissenswertes von Finanzen zu behalten. Wie mache ich das denn heutzutage eigentlich? Wie verschaffe ich mir Klarheit über meine eigenen Finanzen? Das war das Thema, was wir heute mit angepeilt haben und nicht nur das, sondern wir haben auch geguckt, was Diana in Australien verloren hat. Warum sie da überhaupt hingereist ist, was sie für Tipps aus dem Work and Travel damals mit dir mitgeben kann, aber natürlich halt auch über das Thema Finanzen und Studium und wie man dort seinen eigenen Weg geben kann und welche Tipps und Tricks und welche Ratschläge dir Diana jetzt schon mitgeben kann, das erfährst du alles in der heutigen Folge mit Diana Grünwald. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Hallo, herzlich willkommen. Eine neue Folge Mensch, Matti, Leben, Lernen, Gestalten. Wir sind wieder mit am Start. Eine neue Woche bricht an und was soll ich sagen? Ich habe wieder jemanden mit dabei. Ich habe wieder jemanden eingepackt, damit ihr wieder den wertvollsten Content, den ich euch überhaupt irgendwie geben kann, hier mitkriegt. Und da habe ich nicht nur irgendjemanden jetzt heute mit einer in der Leitung, sondern ich habe die gute Diana dabei, die einfach in ihrem zarten Alter schon als Selbstständige unterwegs ist und eine Finanzexpertin ist. Und wir hatten das Thema Finanzexperten in der Zeit öfter schon mal. Und ihr hattet gesagt, hey, das Thema ist super wichtig. Das kann man gar nicht oft genug haben. Und deswegen haben wir gesagt, okay, machen wir eine neue Folge zu dem Thema. Wir haben ja schon mal in der Vergangenheit, da könnt ihr gerne in die Shownotes einmal reinschauen, da gebe ich euch nochmal die Links aus den vergangenen Finanzfolgen. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, okay, wie kann ich denn überhaupt anfangen mit meinen Finanzen? Was kann ich da machen? Wie geht so eine Anlage? Wie kann ich da irgendwie einsteigen überhaupt? Dann hatten wir über das Thema Money Mindset gesprochen. Also warum oder welche Glaubenssätze sollte ich denn eigentlich bei mir auflösen? Auch total spannende Folge. Naja, und jetzt da habe ich die Diana mit dabei und da sprechen wir nicht nur über Finanzen, sondern auch über ihren Karriereweg bisher und damit ihr wieder so viel Inspiration, Motivation und Orientierung für das Leben bekommt, wie es geht. Herzlich willkommen, Diana. Schön, dass du dabei bist.
Hi, Matti. Vielen, vielen Dank für die Einladung und das schöne Intro. Hat mir geschmeichelt. Ja, und freue mich auf jeden Fall dabei zu sein heute.
Ja, und ich mich auch. Total gut und vielen Dank, dass du noch einen Platz im Kalender gefunden hast. Ich habe schon mal so ein bisschen angeteasert zu dir. Du bist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme junge 23 Jahre alt und ja eigentlich dadurch ja auch immer noch irgendwie Teil der Zielgruppe. Aber nichtsdestotrotz ist bei dir im Leben schon so viel passiert, dass du gesagt hast, hey, natürlich kann ich als Podcast-Gast hier auch mit rein und mein Wissen teilen mit den ganzen jungen Menschen. Und das finde ich total super. Und deswegen starten wir bei dir einfach mal zur Schulzeit. Was ist denn da eigentlich passiert? Wie war die Schulzeit bei dir?
Also ich muss sagen, meine Schulzeit war toll. Also wenn ich zurückblicke, war alles echt immer mega schön. Also das Einzige, was ich damals nicht konnte und heute ehrlicherweise immer noch nicht kann, war früh aufstehen. Das war damals wirklich mein Endgegner. Aber ansonsten in der Schulzeit tatsächlich, Mathe war schon immer mein Lieblingsfach seit der ersten Klasse. Das hat sich dann auch so ein bisschen in meinem Werdegang weitergezogen. Ja, und ansonsten hatte ich, glaube ich, ein ganz normales Schulleben, habe mein Abi gemacht und danach ganz klassischen Work and Travel in Australien und dann das Studium angefangen.
Wow, also ganz klassischer Work and Travel haben auch nicht alle und dann Australien, klar, das ist so der Klassiker der Work and Travels, glaube ich, so für die Deutschen, die fliegen häufig dann nach Australien oder Neuseeland und arbeiten dort. Bevor wir da nochmal ein bisschen drauf eingehen, wie das gekommen ist und wie du das gewuppt hast, weil das ist natürlich vielleicht für den einen oder anderen hier auch interessant, Schulzeit. Ich sammle gerne so kleine lustige Anekdoten, irgendwas, wo man auch feststellt, okay, das ist nicht nur eine 1-0er-Schülerin und die hat auch nicht irgendwie ihr tolles Abi gemacht, sondern die hat es vielleicht auch mal faustdick hinter den Ohren gehabt. Gibt es bei dir irgendeine Story, die wir auspacken können?
Was mir jetzt spontan einfällt, ist tatsächlich, dass meine Eltern auch bei mir im Chemieunterricht zu der Chemielehrerin mal bestellt wurden, weil ich es auch geliebt habe zu quasseln früher. Also ich hatte immer so eine Phase so zwischen der 7. und 9. Klasse, da war ich so ein bisschen rebellischer unterwegs, das glaubt man gar nicht. Und da war ich dann auch im Unterricht so, also meine Noten schriftlich waren immer top, aber mündlich ging es wirklich bergab. Also die haben da so divergiert. In Politik hatte ich da beispielsweise schriftlich immer eine 1, aber mündlich dann teilweise eine 4, weil ich halt die ganze Zeit nur am Quasseln war. Und im Chemieunterricht ging es halt meiner Chemielehrerin so ein bisschen gegen den Strich, dass die dann irgendwann auch meine Mama zu sich bestellt hat. Meine Mama hat es halt nicht so ernst genommen, weil sie wusste, dass ich an sich smart bin, dass ich einmal so meine Phase habe. Ja, aber dann war sie bei ihrem Chemieunterricht und tatsächlich hatte ich dann aber Chemie bis zum Abi im Grundkurs mit der gleichen Lehrerin und als ich die dann in der Oberstufe hatte, ist sie dann auch zu mir gekommen und war so, Diana, was hast du eigentlich für eine 180-Grad-Wendung gemacht? Auf einmal bist du so ambitioniert und hast richtig Bock auf Chemie. Ich war so, ja, Zeiten ändern sich.
Genau, habe ein bisschen entwickelt, es ist okay. So ja, aber guck mal, das ist ja, und ich meine, ein bisschen quatschen mit den Schulkollegen, das ist natürlich auch total wichtig. Ne? Also ansonsten hat man ja immer nur die 5 oder 15 Minuten Pausen, da kann man nicht so viel sich austauschen. Ne? Ich kann das nur ab und nachvollziehen, aber bei mir wäre das auch nicht ganz anders. Aber umso besser für heute, weil ein Podcast mit jemand Introvertierten, der sich eigentlich gar nicht unterhalten mag, das wäre total schwierig. Insofern ganz gut so. Okay, ja, so, und dann bist du nach der Schule direkt zack zum Work and Travel nach Australien gereist. Wie hat das funktioniert? Vielleicht kannst du nochmal den einen oder anderen, der jetzt auch vielleicht als Schulabsolvent darüber nachdenkt, Work and Travel zu machen, vielleicht kannst du den einen oder anderen Tipp geben.
Ja, sehr gerne. Also bei mir hat es dann erstmal angefangen, dass ich nach dem Abi mir einen Job gesucht habe, um halt auch Geld fürs Work and Travel mir zu besorgen. Dann habe ich ganz
klassisch... Nach der Schule, nicht während der Schulzeit, ne? Nach der Schule.
Nach der Schule, genau. Aber okay. Während der Schulzeit habe ich auch schon so ein bisschen... Also damals habe ich immer Nachhilfe gegeben während der Schulzeit. Also das kann ich auch jedem empfehlen. Das ist, es bringt einen selber auch irgendwo weiter. In der Zeit habe ich dann auch rausgefunden, dass ich niemals Lehrerin werden möchte. Auch eine gute Erkenntnis. Ja. Genau, und dann nach der Schulzeit habe ich gekellnert, um mir eben das Geld für Australien reinzuholen. Und dann ging es eigentlich auch los mit der Planung. Also ich bin damals mit meinen zwei besten Freundinnen los. Und dann natürlich Flüge buchen, Unterkünfte, so eine grobe Route. Und natürlich musst du dir auch Gedanken machen, okay, wie sieht das Ganze dann arbeitsmäßig aus? Also du brauchst natürlich ein Work-and-Travel-Visa. Und man macht sich davor auch schon so ein bisschen Gedanken, okay, wie komme ich denn schnellstmöglich an einen Job? Ich hatte halt den Vorteil, dass mein Bruder auch, also mein Bruder ist 3 Jahre älter, das heißt, er hat 3 Jahre davor auch ein Work and Travel dort gemacht. Daher hatte ich auch die Inspiration so ein bisschen und der konnte mir dann so ein paar Tipps an die Hand geben. Und dann bin ich tatsächlich kurz vor Silvester los, weil ich weiß noch, dass ich nämlich am 31. Dezember in Sydney gelandet bin und dann noch pünktlich für 0:00 quasi.
Wow, okay, die ja. Last-Minute-Reise für das Jahr noch.
Genau.
Was war der allerwichtigste Tipp, den dir dein Bruder gegeben hat?
Oh, das ist eine gute Frage.
Ich versuche mir immer so die besten Tipps rauszukitzeln, damit die Leute, die hier zuhören, auch wirklich einen riesengroßen Mehrwert haben, ne?
Ich glaube, der beste Tipp war wirklich, dass wir uns schnellstmöglich um einen Job kümmern sollen, weil man hat dann so ein bisschen das Bedürfnis, boah, ich bin jetzt in Australien, ich will jetzt erstmal mein Leben genießen. Haben wir natürlich auch. Aber war trotzdem wichtig, sich da schnell drum zu kümmern, weil wir auch jetzt nicht endlos viel Zeit hatten und wir irgendwann dann, also wir haben in Sydney gestartet, dort wollten wir dann halt auch arbeiten und danach wollten wir halt die Ostküste machen und so, wir hatten ja auch trotzdem nur ein halbes Jahr, bis ich dann verkürzt habe, aber darauf komme ich gleich zu sprechen. Genau, wir hätten theoretisch nur ein halbes Jahr für super viele Sachen gemacht, deswegen war es schon wichtig, sich relativ schnell um einen Job zu kümmern. Genau, und das haben wir dann auch gemacht und ich habe dort tatsächlich Fundraising gemacht auf der Straße. War jetzt ehrlicherweise nicht so spaßig, aber man hat halt echt super gut Geld verdient, weil da ja auch der Stundenlohn deutlich höher ist und dementsprechend konnte ich mir dann quasi von dem Geld auch die Ostküste komplett finanzieren in Australien.
Hast du einen Tipp für die Leute, wie man gut an einen Job rankommt direkt? Also ich stelle mir es gerade total schwierig vor, aber vielleicht ist es auch einfach nur ein Glaubenssatz. Wenn ich jetzt in Australien lande und nächsten Morgen sage, jetzt brauche ich schnell einen Job, wo laufe ich denn da hin am besten?
Also was man auf jeden Fall machen kann, es gibt da so eine Lizenz, dass du in der Gastro arbeiten kannst. Das ist, glaube ich, nochmal profitabler als das, was ich jetzt gemacht habe. Dann kannst du natürlich googeln nach Fundraising-Organisationen, weil die auch echt gut bezahlen und du da manchmal so, da gibt es manchmal so Incentives, wo du Sachen gewinnen kannst. Also ich habe da damals Kinokarten zusammen mit meiner besten Freundin gewonnen, das war auch ganz cool. Und genau, was man dann auch noch machen kann, natürlich klassisch auf eine Farm, das bietet sich auch mega gut an, weil du dann auch die Unterkunft bezahlt bekommst und wohnen in Australien ist ja auch nicht so günstig. Dementsprechend ist das auch ein Weg, aber also das ist sehr körperlich anstrengend, auch so Baustelle und so weiter, was ich dementsprechend eher männlichen Kandidaten empfehlen würde. Genau, aber das sind so die Dinge, die ich da empfehlen würde.
Okay, cool. Sondern hattest du eben schon mal so ein bisschen angeteasert, dass es nicht so lange ging, dein Work and Travel, sondern du vorzeitig wieder zurückgegangen bist.
Ja. Tatsächlich hatte ich nämlich das Glück, dass es genau in dem Jahr war, wo die Pandemie ausgebrochen ist.
Ja, super, okay. Ja. Glück, ja?
Ja, sehr viel Glück. Und das war halt echt belastend. Also wir mussten dann nach 3,5 Monaten, hieß es halt, okay, Rückholaktion, Elefantenprogramm, mussten wir uns in irgendwelche Listen eintragen. Also ich bin ehrlich, ich war halt damals noch, also ich bin jemand, der nimmt viele Dinge auf die leichte Schulter. Und damals war ich eigentlich der Meinung, ich muss nicht zurück. Also ich meine, ob ich jetzt in Australien Quarantäne mache oder in Deutschland Quarantäne mache, macht ja keinen großen Unterschied. Dann kam aber auch wieder mein Bruder. Weil, also bei mir ist halt so ein bisschen das Ding, ich höre ein bisschen mehr auf meinen Bruder als auf meine Eltern. Und meine Eltern haben dann schon so ein bisschen auf mich zugeredet, dass ich mich jetzt mal um den Rückflug kümmern soll. Und irgendwann, da weiß ich noch, kam so eine richtige Standpauke von meinem Bruder übers Telefon. Und dann war ich so, okay, vielleicht ist jetzt doch dann der Zeitpunkt gekommen, einzusehen, dass die Reise jetzt beendet ist. Genau, das heißt, ich musste dann 2,5 Monate früher als geplant auch zurück nach Deutschland.
Oh Mann. Was ist das Wichtigste, was du aus dem Work and Travel trotzdem mitgenommen hast?
Einfach mal Sachen ausprobieren. Also egal, was es ist, einfach mal machen. Also zum Beispiel, es hat schon angefangen bei diesem Fundraising. Also da musste ich echt aus meiner Komfortzone rausgehen, um mit meinem gebrochenen Englisch, also ich hatte damals echt nicht das perfekte Englisch, um da Leute anzusprechen und die nach Spenden zu fragen. So. Also das hat mich echt viel Überwindung gekostet, durfte mir dann auch 2-3 Mal was wegen meinem Akzent anhören tatsächlich, aber das bringt einen irgendwo auch trotzdem weiter, weil ich so gemerkt habe, okay, ist mir eigentlich relativ egal, was die jetzt von meinem Akzent halten, also so ein bisschen drüber zu stehen. Und auch so generell, wie man viel offener auf Menschen zugeht, weil du ja dauerhaft irgendwie in den Hostels und so weiter auch unter Menschen bist und natürlich auch neue Leute kennenlernen möchtest. Und ich glaube, da bin ich echt über mich hinausgewachsen, wenn man da wirklich dauerhaft auf Leute zugeht eigentlich.
Ja, mega. Also wenn ihr da draußen gerade wieder gut zugehört habt, dann habt ihr jetzt nicht nur das eine Learning oder das beste oder wichtigste Learning gerade gehört, sondern da waren ziemlich viele Sachen bei. Ich versuche nochmal so alle wieder zu wiederholen. Wir haben eben gerade gesagt, einfach mal machen. So aus der Komfortzone auch mal herauszugehen, neue Dinge auszuprobieren, sich herauszufordern. Ich glaube, das ist auch super wichtig. Ey, das, also mega. Danke, danke, danke. und bevor ich da, bevor wir jetzt, nein, doch, wir gehen jetzt erstmal weiter. Wir gehen jetzt erstmal deine Lebensreise, die ging ja jetzt weiter. So, jetzt warst du wieder zu Hause in Quarantäne. So, wat nu, ne? Was hast du gemacht?
Dann war ich so ein bisschen in einer Sinnkrise, weil eigentlich hatte ich die Hoffnung, ich wusste nie, was ich studieren will. Eigentlich hatte ich die Hoffnung, dass ich das irgendwie in Australien rausfinde. war auch ein bisschen naiv, weil in Australien macht man sich dann über andere Dinge Gedanken. und dann war ich halt in Deutschland und war so, okay, ja, irgendwie bin ich mit der Entscheidung auch nicht weiter. Und dann habe ich halt so ein bisschen überlegt, was kann ich jetzt eigentlich studieren? Bin dann auf Jura und BWL gekommen, was ich beides spannend fand. Und im Endeffekt ist es dann Unternehmensjura geworden, weil das halt eine gute Kombination, also ich dachte, es wäre eine gute Kombination aus beidem. Hier vielleicht ein wichtiges Learning, informiert euch, bevor ihr studiert, was euer Studiengang eigentlich wirklich macht und was ihr damit später machen könnt, weil ich habe mich nicht informiert. Ich dachte einfach, Unternehmensjura, das ist eine Kombination aus Jura und BWL, ist es irgendwo auch, aber es ist schon deutlich mehr der Fokus auf Jura gewesen, was mir halt nicht so bewusst war. Und ja, auf jeden Fall wurde ich da dann auch angenommen und ja, in der ersten Woche habe ich dann gemerkt, okay, ist doch nicht 50-50, sondern es war halt schon darauf ausgelegt, dass man dann irgendwann seine beiden Staatsexamen macht. Und dann war ich wieder so ein bisschen überfordert, weil ich so war, oh, irgendwie, ich mag ja auch Mathe so gerne und irgendwie nur Jura weiß ich jetzt nicht so richtig. Mhm. Und dann kam halt tatsächlich, jetzt kommt dann auch der Switch zur Finanzbranche, weil ich dann nach dem ersten Semester so war, okay, soll ich vielleicht zu BWL wechseln? Aber ich dachte mir, okay, bevor ich das jetzt komplett hinwerfe, mache ich lieber erstmal ein Praktikum in dem Bereich. Und dann habe ich halt ein Praktikum in der Finanzbranche gemacht. Aha. Und habe halt gemerkt, dass ich es cool finde. Aber dann zeitgleich habe ich auch gemerkt, irgendwie finde ich Jura doch echt spannend. Und das ist jetzt ganze 3,5 Jahre her und seitdem fahre ich beides gleichzeitig tatsächlich.
Ach so. Also, wir nehmen wieder was richtig Gutes mit, ne? Also nicht einfach loslegen und in dem Fall dann nicht einfach mal machen, sondern mal zu gucken, wenn ich mich für ein Studium einschreibe, was steckt denn dahinter? Was sind die Inhalte und was kann man danach damit machen? Sehr, sehr spannend, weil ich weiß es aus eigener Erfahrung hier, aus dem Podcast und einer Rückmeldung, es gibt hier sehr viele Leute, die das entsprechend so gemacht haben oder auch machen. Oder sich halt erstmal irgendwo einschreiben, damit sie erstmal als Student geführt werden. Ja, ja, ich kenne das. Das ist ein guter Tipp. Und dann sogar noch einen extra Tipp obendrauf hast du gegeben, hast gesagt, ich habe erstmal ein Praktikum gemacht, bevor ich das wieder so mache. Finde ich sehr spannend, weil durch das Praktikum bekommst du erstmal direkt einen praktischen Zusammenhang zu dem Themen. Und da hast du dann festgestellt, okay, das interessiert mich und das macht mir wirklich viel Spaß. So, und jetzt machst du irgendwie beides gleichzeitig, hast du gesagt? Also machst du Studium abends, berufsbegleitend dann oder sowas?
Nee, tatsächlich Vollzeit. Also ich bin Vollzeit-Jura-Studentin, ja.
Okay, und arbeitest im Bereich der Finanzen?
Genau.
Guck mal. Okay, aber das machst du selbstständig, ne?
Seit knapp einen Monat wieder selbstständig, genau.
Wow, Respekt. Okay, alles klar. Dann ist dein Kalender ja umso voller. Also Vollzeitstudium plus Selbstständigkeit, Respekt. Was war für dich ausschlaggebend, das selbstständig zu machen und nicht irgendwie im Angestelltenverhältnis?
Also ich war ja relativ lange angestellt, jetzt circa seit 1,5 Jahren, also 1,5 Jahre war ich angestellt in der Finanzbranche. In der Zeit habe ich mir ja auch meine Personal Brand immer weiter ausgebaut. Also ich hatte meinen LinkedIn-Auftritt schon vor dem Angestelltenverhältnis und habe ihn dann während dem Angestelltenverhältnis natürlich weitergeführt. War ja natürlich auch für das Unternehmen vorteilhaft. Aber ich habe halt gemerkt, es macht nicht so viel Sinn langfristig. Ich wusste, ich werde bei dem Unternehmen nicht bleiben. Okay. Aber alle haben mich halt mit dem Unternehmen verbunden, also jetzt zumindest auf LinkedIn. Und langfristig hat das für mich einfach keinen Sinn gemacht, weil ich mir so dachte, okay, ich setze quasi mein Gesicht für das Unternehmen hin, aber es ist eh absehbar, dass ich irgendwann das Unternehmen verlasse. Und
okay.
Dann kam halt eben die Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay, für mich selber macht es halt nicht so viel Sinn, bei dem Unternehmen zu bleiben, weil ich eben anderweitig wahrscheinlich mehr Möglichkeiten habe und mir so einfach so ein bisschen, ja, wie so eine Handschelle an die Hände mache und da einfach komplett an ein Unternehmen gebunden bin und das wollte ich einfach nicht mehr.
Ja, also auch total spannend, weil du es auch so gesagt hast, du wirst ja quasi daran an das Unternehmen gefesselt oder mit denen auch verbunden, obwohl du ganz genau weißt, okay, ich werde hier nicht übernommen. Das klar, natürlich, das ergibt irgendwie total Sinn. Du hast es eben so schön im Nebensatz gerade einfach so gedroppt. Hey, ich habe LinkedIn aber schon vorher genutzt. Wann hast du mit LinkedIn, weil ich plädiere es hier immer wieder, Leute, macht euch einen LinkedIn-Account, sogar als Schüler ergibt das schon Sinn, aber jetzt möchte ich von dir einmal wissen, wann hast du damit angefangen?
Also tatsächlich habe ich damit angefangen, als ich in die Finanzbranche bin, weil da wollte ich dann ganz klassisch als Maklerin anfangen, damals noch in einem Strukturvertrieb. Das würde ich jetzt, neuer Tipp vielleicht, den Leuten nicht so ans Herz legen, in den Strukturvertrieb reinzugehen und vor allem nicht euer Netzwerk anzugehen. Und aber ich habe schon von Anfang an gesagt, dass ich nicht mein Netzwerk angehen möchte. Haben die gesagt, okay, von deren Seite aus fair, aber ich musste halt anders schauen, dass ich Leads generiere, weil ich ja quasi dann auch dort selbstständig war und ich ja irgendwoher mein Geld herbekommen musste, meine Kunden. Und dann bin ich tatsächlich auf LinkedIn gekommen und das war auch der Zeitpunkt, wo ich mir dann den LinkedIn-Account erstellt habe. Also bei mir war es tatsächlich erstmal nur Mittel zum Zweck. Also ich wollte LinkedIn einfach nur nutzen, um Kunden zu generieren, ohne da groß mir eine Reichweite aufzubauen oder ähnliches. Das kam dann eher...
Jetzt ist beides passiert.
Wie bitte?
Jetzt ist beides passiert.
Ja, jetzt ist irgendwie beides passiert. Auf einmal war es da. Also tatsächlich war auch so dieser Reichweitenaufbau, dieser Personal Brand Aufbau nie so eine bewusste Entscheidung. Also es kam halt dann einfach irgendwie. Weil natürlich musst du deinen LinkedIn-Auftritt auch irgendwo ausbessern, deine Strategie optimieren, wenn du darüber Kunden gewinnen möchtest, weil du ja auch Vertrauen aufbauen musst. Und ja. Dadurch ist dann eben auch diese Reichweite dann entstanden.
Ja, also mega, total interessant. Als Background jetzt zu diesem Zeitpunkt hat Diana bei LinkedIn fast 21.000 Follower. Das ist dermaßen viel und generiert daraus auch noch Kunden. Also es ist eine ordentliche Reichweite. Und jetzt sag mal ganz kurz, wann war das, wo du mit den Finanzen angefangen hast? Wie viele Jahre ist das her?
3,5 Jahre.
Okay, also innerhalb von 3,5 Jahren 21.000. So, dann muss ich ja nicht mal lange überlegen. Aber es sind pro Jahr 7.000 Follower, die du generiert hast im Schnitt. Ja, es ist natürlich jetzt nicht durchschnittlich, also gleichmäßig angestiegen, aber um das einfach mal so in Zahlen zu fassen, das ist schon ordentlich. Wie gesagt, wir haben hier viele junge Menschen, die hier zuhören und sich das anhören und gerne diese Tipps entgegennehmen. Hast du einen Tipp für LinkedIn, wie man halt auf diese Reichweite kommt? Wofür ist die gut? Also wofür brauchen die Leute Reichweite bei LinkedIn?
Also Reichweite dient dir vor allem der Sichtbarkeit und Sichtbarkeit ist halt, es bringt dir in so vielen Bereichen was. Also ich finde jetzt eigentlich aktuelles, sehr gutes Beispiel ist tatsächlich meine eigene Selbstständigkeit, weil ich habe dann ich bin zum 1.10. aus dem Unternehmen raus und habe dann halt auch so einen Beitrag gemacht, dass ich halt jetzt noch nicht so richtig weiß, in welche Richtung es gehen soll und dass ich nach Kooperationspartnern suche etc. Und so viele Anfragen, wie ich nach diesem Post bekommen habe, also ich hätte jetzt 20 Jobs haben können, wenn ich wollte so. Und das ist halt die Macht von nicht LinkedIn. Also du hast ein super großes Netzwerk und es waren echt viele coole Angebote auch dabei. Natürlich lag es dann bei mir zu entscheiden, okay, was macht Sinn, was macht eher weniger Sinn. Aber das ist halt super, super wertvoll. Einfach diese Kontakte, die du hast und natürlich auch diese Sichtbarkeit. Weil Sichtbarkeit, selbst wenn du Schüler bist, selbst wenn du in der Ausbildung bist, es bringt dir in jeglicher Hinsicht irgendwas und es ermöglicht dir einfach so viele Dinge und bringt dir so viele Chancen teilweise, die du ohne diese Sichtbarkeit gar nicht hättest. Und dafür brauchst du auch keine 21.000 Followers. Also man muss sich nicht so eine große Reichweite aufbauen, selbst mit 1.000 Followern oder wenn du die Follower-Funktion auslässt, bringt dir halt so ein LinkedIn-Netzwerk einfach was. Deswegen, es heißt nicht unbedingt, dass du jetzt sagen musst, boah, ich will jetzt so super sichtbar werden oder so, aber einfach so ein bisschen Aktivität, dir ein Netzwerk aufbauen und das ist schon super wertvoll. Also es bringt einem mehr. Ich sehe einfach nicht den Sinn dahinter zu sagen, ich mache es nicht. Also es gibt für mich keine Gründe zu sagen, okay, nee, ich mache mir keinen LinkedIn-Account.
Sehr gut, sehr gut. Ja, auch ich mit meiner Marketingbrille kann natürlich euch auch sagen, ihr müsst keine 21.000 Follower haben, sondern wenn ihr deutlich weniger Follower habt, aber dafür die richtigen, ist das völlig ausreichend. Ne? Also insofern, super, super coole Tipps, danke dafür. So, und jetzt müssen wir natürlich auch nochmal in den Bereich der Finanzen kommen. Ne? Das ist ja bei dir das Steckenpferd überhaupt und damit hast du dich auch selbstständig gemacht. Deswegen als erstes die philosophische Frage und die kommt natürlich nicht von ungefähr, weil das ist nämlich dein LinkedIn-Slogan auch. Was bedeutet für dich mehr Klarheit in den Finanzen?
Das bedeutet für mich einfach, seine Finanzen im Griff zu haben. Also nicht, wenn man jetzt in sein Konto guckt und dann einfach nur so Überforderungsgefühle, Fragezeichen etc. haben, sondern einfach so mit einem guten Gewissen nachts ins Bett gehen können, weil man weiß, okay, das, was ich mache, hat seinen Sinn. Es muss nicht super komplex sein, aber einfach, dass man weiß, okay, ich habe diese finanziellen Ziele und mit dem, was ich aktuell mache, kann ich sie erreichen. Das ist Klarheit. Es muss nicht unbedingt komplex sein.
Super. Also Finanzen stecken auch irgendwie zusammen mit Zielen, hast du gerade gesagt. Wie kann ich denn, jetzt denke ich so an die jungen Menschen, die hier gerade zuhören, wie kann ich denn also erstmal muss ich meine Ziele kennen. Ich gehe jetzt erstmal damit wir bei den Finanzen bleiben, gehe ich davon aus, ihr da draußen wisst, was eure Ziele sind, was ihr gerne erreichen möchtet. Wenn ihr das nicht wisst, dann spult einfach mal ein paar Folgen zurück. Das gibt einige Folgen dazu, wie man seine Träume und Ziele erörtert, sich auch setzen kann, wie man die sich auch per Vision Board etc. auch vorlegen kann. So, wir gehen jetzt davon aus, die Leute wissen, was ihre Ziele sind. So, und wie können jetzt die Finanzen, okay, das ist eine sehr stupide Frage, aber wie können jetzt die Finanzen helfen, dabei die Ziele umzusetzen, beziehungsweise was muss ich da vielleicht bei beachten?
Also es ist immer ganz wichtig, sich das so ein bisschen einzugliedern. Kurzfristig, mittelfristig und langfristige Ziele. Kurzfristige Ziele, da werden die Investments nicht unbedingt helfen. Höchstens sehr spekulative, die ich nicht empfehle, also nicht empfehlen kann. Jeder kann machen, was er will, aber ich sag immer so, spekulative Sachen, mach das lieber mit Spielgeld.
Genau, nur mit dem Spiel, ja, genau.
Ja, ja. und dann gibt's eben mittel- und langfristig. Da ist schon mal eine Unterteilung wichtig. Und dann musst du dir natürlich so ein bisschen darüber bewusst werden, okay, wie risikoaffin bin ich, welche Asset-Klassen kommen für mich überhaupt in Betracht, weil es gibt ja beispielsweise Leute, die sagen, okay, Immobilien schließe ich von Grund auf aus Grund XYZ, ist vollkommen legitim. Da muss man sich aber einfach Gedanken machen, okay, welche Asset-Klassen kommen in Betracht. Langfristig finde ich selber persönlich ETFs einfach super sinnvoll, weil du da einfach eine gewisse Sicherheit auch drin hast, wenn du breit über den ganzen Markt investierst. Genau. Und dann eben schauen, okay, welche Möglichkeiten gibt's denn in ETFs zu investieren und welche Möglichkeiten sind für mein Ziel am sinnvollsten. Und dann eben so ein bisschen runterrechnen. Also langfristig sind's ja dann meistens Ziele wie Altersvorsorge, Rente, vielleicht auch frühzeitige Rente, finanzielle Unabhängigkeit. Und das kann man dann gut über etliche Plattformen eigentlich so ein bisschen runterrechnen, wie viel man dann eigentlich, wenn man jetzt von einer Durchschnittsrendite ausgeht, zum Beispiel 7% per annum, wie viel man dann monatlich zur Seite legen müsste. Und da sage ich halt immer, man muss das quasi so ein bisschen rückwärts rechnen. Und das ist halt eigentlich also, so der Fahrplan.
Wie das geht, da sollten wir gleich nochmal drüber sprechen, wie das funktioniert. Zwei Fragen vorher, bevor die Leute jetzt pausieren und irgendwie googeln müssen, erkläre gleich einmal Asset-Klassen. Und vielleicht gibt es auch nochmal Beispiele für kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele, damit wir das ein bisschen mehr vor Augen führen können.
Ja, ja. Also Asset-Klassen sind einfach Anlagemöglichkeiten. Also dann gibt es beispielsweise Aktien, Wertpapiere, dann gibt es Immobilien, dann gibt es Rohstoffe. Du kannst auch in Währungen theoretisch anlegen. Und Gold etc., also so Sachen. Da gibt's halt unterschiedliche Differenzierungen oder Sachwerte. Also es gibt ja auch Leute, die beispielsweise 5 Rolex sich kaufen und die dann im Schrank legen, weil die ja auch an Wert gewinnen. Aber ehrlicherweise bin ich bei Sachwerten nicht ganz im Thema. Aber das sind halt die unterschiedlichen Möglichkeiten, die es da gibt.
Sehr gut. Und jetzt die Ziele, genau, mit kurzfristig.
Ah, ja, genau. Ich war auch gerade so, was war die zweite Frage? Genau, kurzfristige Ziele sind beispielsweise, wenn du sagst, ich möchte mir jetzt nächstes Jahr einen Laptop kaufen. Das ist ein kurzfristiges Ziel. Mittelfristiges Ziel ist, wenn man beispielsweise sagt, ich würde mir gerne in 3 bis 5 Jahren ein neues Auto kaufen. Und langfristige Ziele sind dann sowas wie die Altersvorsorge. Ich wäre beispielsweise gerne mit 50 finanziell unabhängig in der Form, dass ich ein Nettoeinkommen, das passiv ist, von 3.000 Euro.
Okay, ja, cool. So, und jetzt gibt es natürlich, hast du auch schon auch gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, da ranzukommen, beziehungsweise da was zu machen. Du hast eben schon gesagt, so ETFs wäre eine Möglichkeit. Ich hoffe, davon hat jeder von euch schon mal gehört. Wenn nicht, googeln oder vielleicht können, ja, vielleicht gehen wir so in diese Richtung mal so ein bisschen weiter. Was wären deine Tipps? Zum einen natürlich für Klarheit, aber zum anderen natürlich auch, um die Ziele so zu erreichen. Also wir machen jetzt keine Finanzberatung oder sowas, ne, sondern einfach erstmal, wie kann ich mich als junger Mensch eigentlich anstellen, um das irgendwie in den Griff zu kriegen? Was gibt's da für Tipps?
Also erstmal so ein Grundwissen aufbauen. Fängt ja schon bei der Frage an, okay, was sind eigentlich ETFs? Dann, welche ETFs gibt es eigentlich am Markt? Und wie kann ich in ETFs investieren? Weil es gibt da auch unterschiedliche Möglichkeiten. Die meisten machen es klassisch über einen Online-Broker, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit einer ETF-Vorsorge im Rahmen einer Altersvorsorge, wo es dann beispielsweise steuerliche Vorteile gibt. Dementsprechend sollte man sich über die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Möglichkeiten in ETFs zu investieren bewusst werden. Und dann natürlich für sich selber abwägen, okay, was macht für mich am meisten Sinn, anhand halt meiner Ziele, anhand der Anlagedauer etc. pp. Und dann, wie vorhin schon mal angeschnitten, für sich selber runterrechnen, okay, wie viel müsste ich denn jetzt eigentlich monatlich investieren, dass ich mein Ziel auch erreiche? Weil das ist dann eben der Step, wo man diese Klarheit gewinnt, wo man sagt, okay, es sind jetzt, keine Ahnung, 300 Euro, dann werde ich finanziell frei mit 50. Das ist ja perfekter Fahrplan. Also mehr muss man ja eigentlich nicht wissen, wenn man das dann alles automatisiert hat. Also wenn der Dauerauftrag läuft, dann weißt du, okay, in 20 Jahren alles erledigt.
Ja, super. Also das, was du meinst, dass dann halt so viel Geld aus dem, was du angespart hast, automatisch wieder zurückkommt, dass du davon eigentlich dann leben kannst. Das wäre so für dich die Definition von finanziell unabhängig, ne?
Ja, genau.
Cool. Und du hast auch eben schon gesagt, so das kann man dann zurückrechnen. Ne, du hast eben so ein bisschen angeteasert schon. Wollen wir das mal anhand eines konkreten Beispiels machen? Schaffen wir das?
Ja, also mit Zahlen dann wahrscheinlich nicht, weil da müsste man dann jetzt ziemlich viel rumrechnen. Aber
Also ich meine, wir können auch ein einfaches Beispiel nehmen, aber wir können einfach mal sagen, ich habe halt ein langfristiges Ziel und muss dafür jetzt zurückrechnen. So, und was könnte so ein Ziel sein? Hilf mir mal, was können wir da so nehmen?
Sagen wir mal 2.000 Euro im Monat, die man ab 50. Oder sagen wir einfach, ist vielleicht ein bisschen einfacher, dass man sagt, okay, ich brauche dann mit 50 eine Million Kapital, dass ich den Rest meines Lebens damit auskommen kann.
Das ist eine ordentliche Zahl, die ist gut. Für viele junge Menschen geht gerade die Kinnlade runter und die denken sich, was? Und jetzt sagt Diana, nee, das geht. Rechne das mal zurück. Pass auf, so geht das. Achtung.
Genau. Und dann, angenommen, du bist jetzt 20, dann weißt du, okay, bis ich 50 bin, sind es noch 30 Jahre. Heißt, okay, ich habe 30 Jahre zum Investieren. Bei ETFs geht man von einer durchschnittlichen Rendite von 7% aus. Natürlich musst du noch mal gucken bei den speziellen ETFs, die du dir dann ausgesucht hast. Aber so im Durchschnitt auf jeden Fall, wenn du breit gestreut über den Markt investierst. Und dann musst du einfach quasi überlegen, also beziehungsweise es gibt da eine gute Plattform, die kann ich dir sehr ans Herz legen, beziehungsweise jedem, der jetzt gerade zuhört, zinsen-berechnen.de. Und da kannst du es eigentlich super easy eingeben. Dann sagst du, okay, du möchtest ein Endkapital von 1 Million Euro. Du kannst da auch sogar angeben, wenn du sagst, okay, du möchtest ab 50 eine monatliche Rente von 2.000 Euro, kannst du da alles angeben. Dann kannst du da auch die Rendite, die du ungefähr erwirtschaftest, angeben. Und dann rechnet es dir quasi aus, wenn du auch den Anlagezeitraum angegeben hast, wie viel du monatlich zur Seite legen musst, damit du dein Ziel erreichst. Also diese Plattform ist echt mega. Da musst du auch kein Mathe für können.
Sehr gut. Ja, genau, einfach nur eingeben. Super, verlinken wir natürlich auch mit in die Shownotes, damit ihr den einfachsten und bequemsten Weg natürlich habt. Ihr müsst hier nicht irgendwie den Podcast jetzt schließen und auf Pause drücken oder sondern ihr drückt dann einfach nach diesem Gespräch unten in den Shownotes auf den Link und könnt das mal für euch mal ausrechnen und so ein bisschen mal damit rumspielen, um so ein Gefühl zu bekommen, was müsste ich eigentlich machen, wenn. Ich glaube, das ist ganz spannend. Ne? Also ich glaube, so wahrscheinlich hast du es auch so am Anfang mal gemacht, einfach mal geguckt, okay, was ist eigentlich möglich, was kann ich mir vorstellen, so da irgendwie dann auf sein Ziel zu kommen. Ne? Okay, was für Tipps und Tricks hast du noch für die jungen Menschen hier draußen?
Also ich finde vor allem einfach mal so ein bisschen sich über seine Einnahmen und Ausgaben bewusst werden. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Und auch nicht alles glauben, was man jetzt im Internet hört und nicht auf jeden Hype aufspringen. Also das ist ganz schlimm. Also ich glaube, viele lassen sich dann von TikTok, Insta und Co. Schnell berieseln und sind so, boah, das ist die neue Kryptowährung. Da muss ich jetzt rein investieren, weil dann werde ich genauso wie Influencer XYZ in einem Monat reich. So, das bitte nicht glauben, sondern einfach sich so ein bisschen selber Gedanken machen. Und sehr realitätsnah versuchen, an die Dinge ranzugehen. Und was natürlich zum Investieren auch gehört, ist das Einkommen erstmal generieren. Also erstmal vielleicht eine Tätigkeit finden, die dir Spaß macht, mit der du Geld verdienen kannst. Das ist vielleicht Punkt Nummer eins, bevor man dann ans Investieren denkt.
Stimmt. Erstmal muss das Geld reichen, was man überhaupt reinbekommt, damit man auch überhaupt was zum Investieren über hat, ne?
Ja.
Guter Punkt. Das davor fand ich auch sehr schön, weil du hattest nämlich vorher auch schon gesagt, hey, es ist total wichtig, erstmal ein Grundwissen sich anzueignen. So, aber dann heutzutage, ja, durch Social Media wird das nicht leichter, dieses Grundwissen sich anzueignen. Klar, es gibt mehr Möglichkeiten, aber es gibt natürlich auch mehr Müll, der dazwischen ist. So, eine Sache ist natürlich klar, ihr könnt bei LinkedIn Diana folgen, da kriegt ihr dann keinen Müll, sondern wirklich guten Finanzcontent. Aber, Diana, vielleicht hast du auch noch mal eine Empfehlung. Wie hast du das damals gemacht? Wie hast du dich schlau gemacht über das Thema Finanzen? Vielleicht hast du da auch eine Empfehlung aus der Historie, was dir total gut geholfen hat, was es vielleicht heutzutage auch immer noch gibt oder vielleicht auch ein Buch, was du mit empfehlen kannst. Weil ich schaue mal so gerade in die aktuellen Statistiken, da löst gerade TikTok als Suchmaschine fast YouTube ab. Das heißt, Generation Z und Alpha, die fangen an, bei TikTok zu suchen und nicht mehr bei Google, was natürlich zu deren Nutzerverhalten passt, aber was ich natürlich auch sehr gefährlich finde. Deswegen, vielleicht kannst du so 1, 2, 3, 4, 5 Sachen empfehlen.
Genau, also ganz wichtig ist an erster Stelle, dass du dir unterschiedliche Kanäle besorgst. Also jetzt nicht nur, weil du Influencer X cool findest, sagen, boah, ich mache alles, was er sagt, sondern da versuchen, möglichst objektiv an die Sache ranzugehen und mehrere Informationsquellen beschaffen und schauen, okay, welche Informationen machen jetzt eigentlich Sinn und was klingt vielleicht nicht ganz so sinnvoll in deinen Augen. Aber jetzt auch keine 100 Quellen dir besorgen, weil dann bist du nur überfordert, sondern 3, 4 reichen schon, um da so einen groben Überblick zu haben. Wen ich ziemlich gut finde, ist Finanzfluss. Also die machen auch super viele Videos auf YouTube und die geben einem echt einen guten Überblick über das Thema, auch zu aktuellen Finanzthemen, finde ich super spannend. Die haben auch einen Podcast, den man sich gut reinziehen kann. Und als Buch finde ich Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki. Ist ein absoluter Klassiker. Und Souverän investieren von Gerd Kommer. Sind beides super Lektüren, die du dir so ein bisschen, also die dir eigentlich so ein bisschen den Einstieg erleichtern, die ich dir da echt ans Herz legen kann.
Super. Also mega Bücher. Rich Dad Poor Dad wurde auch schon mehrmals hier empfohlen, tatsächlich im Podcast. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, verlinke ich euch auch in die Shownotes, wenn euch das Thema Finanzen interessiert. Und ich bin eigentlich der Meinung, das sollte euch irgendwann im Leben mal wirklich interessieren. Dann schaut da doch mal rein, guckt euch das Buch an. Vielleicht bestellt es euch einfach auch direkt. Heutzutage ein Buch kostet weniger als ein Eintritt in der Disco. Insofern schnappt euch das, sendet euch das einfach mal zu. Gönnt euch das. Sehr gut. Diana, vielen, vielen Dank für diese ganzen Tipps. Genau, und das, was ich gerade noch ergänzen wollte, ist natürlich auch, wenn ihr 3000 verschiedene Quellen habt, dann habt ihr auch so einen Overload, dass ihr selber gar nicht mehr zu machen kommt. Ja, dann werdet ihr Finanztheoretiker, aber nicht Finanzexperte. So, und wisst dann vielleicht sehr viel, aber habt immer noch nichts investiert oder angelegt. Ne? Das hält euch dann natürlich auch wieder ab. Deswegen, genau, macht das so, wie Diana gerade gesagt hat. 3-4 und das ist richtig gut. So, perfekt. Podcast hören, natürlich auch immer eine gute Idee. Dieser Podcast übrigens auch. Ja, es ist zwar kein nur Finanzpodcast, aber gibt auch immer jede Menge wichtige Tipps. Diana, wenn den Leuten das hier gefallen hat, ne, was dürfen die denn machen mit dem Podcast?
Gerne teilen, kommentieren. Nee, kommentieren kann man gar nicht, glaube ich, oder?
Doch, geht auch schon. Kann man auch echt? Schon alles machen.
Ach krass, ja. Da bin ich gar nicht so auf dem neuesten Stand.
Bei YouTube könnt ihr natürlich auch kommentieren.
Teilen, liken, kommentieren, alles. Und natürlich könnt ihr mir auch gerne auf LinkedIn folgen. Da heiße ich Diana Grünwald. Und habe ich auch dem Matti vorhin gesagt, ich habe ganz frisch mit den anderen ganzen Social-Media-Kanälen angefangen. Versuche mich da so ein bisschen reinzufuchsen. Und da bin ich unter Finanzen mit Recht zu finden.
Perfekt. Sehr, sehr cool. Diana, bevor wir ganz zum Ende kommen jetzt und der Podcast geschlossen wird und wir hier auflegen, gibt es immer noch eine ganz kleine Sache, und zwar bringt der Podcast-Gast mir, dem Podcast-Host, immer noch eine kleine Challenge mit, und wir hatten uns darüber neulich noch unterhalten und du hattest gleich gesagt, ach, ich denke mir doch mal was aus, so mit so einem, ich hatte so ein Schmunzeln dazwischen den Zeilen gelesen, ich bin gespannt, was hast du mitgebracht?
Ja, und zwar dachte ich mir, passend zum Thema Finanzen, dass ich dir da so eine kleine Aufgabe mitgebe. Es gibt ja auch dieses YouTube-Format, wo man Leuten auf der Straße Fragen stellt. Und genau. Da wird es deine Frage zu sein, die Leute zu fragen, wie sie denn investieren.
Ah, guck mal. Die guten deutschen Kartoffeln. Mal sehen, ob die Bock haben, mit mir über Finanzen offen zu sprechen. Ich bin wirklich gespannt.
Ja. Ich glaube, es wird schwer, ein paar Leute zu finden, die da dir eine gute Antwort geben, aber ich bin gespannt.
Mein positiver Vorteil ist natürlich auch immer, ich bin ja wohnhaft in einer Großstadt. Das heißt, genügend Leute würden mir normalerweise immer über den Weg laufen. Ich bin da ziemlich zuversichtlich. Wie viele darf ich denn, gibt es da irgendwie ein Limit oder sowas? Sagst du, wie viele es sein sollen?
Machen wir 7, weil das ist meine Lieblingszahl.
Dass du 7
Leute fragst.
Perfekt. Okay, wenn ihr Lust darauf habt, zu sehen, was diese 7 Leute denn alles beantwortet oder geantwortet haben, wie sie denn investieren, schaut doch mal bei mir einen YouTube-Kanal vorbei. Abonniert den am besten, damit ihr solche Challenges und auch diesen Podcast natürlich, der ja auch als Video mit veröffentlicht wird, nicht mehr verpasst. Tut das. Und wenn euch das natürlich gefallen hat und ihr beim Podcast zuhört, wie Diana eben auch schon gesagt hat, gebt gerne, wenn es euch wirklich richtig gut gefallen hat, die 5-Sterne-Bewertung oder schreibt mir auch gerne Kommentare unter den einzelnen Social-Media-Plattformen, wo ihr irgendwie auf mich gestoßen seid. Wenn ihr Lust habt, auch bei Abstimmungen mitzumachen und Feedback geben wollt, wie das im Podcast weitergehen soll, welche Themen wir noch brauchen oder welche Persönlichkeiten wir hier noch in diesem Format brauchen, dann folgt mir am besten auch auf Instagram. Da gibt es immer wieder Stories, wo ich euch einfach mal mit ins Rein nehme und frage, was ihr gerne noch in dem Podcast haben wollt. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal eine richtig geile Woche mit ziemlich viel Finanzen und richtig viel Geld. Diana, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst und hier Rede und Antwort und Zeit dir extra eingeräumt hast für die Community hier. Und ich wünsche euch da draußen und Diana natürlich auch erstmal eine richtig, richtig coole Woche. Und wenn euch das hier wirklich gefallen hat, ne, ihr wisst, nächste Woche Dienstag kommt wieder die nächste Folge raus von Mensch, Matti, Leben, Lernen, Gestalten. Ich freue mich, wenn ihr auch wieder mit dabei seid. Bis dahin. Ciao, ciao.